Was ist für dich gemeint? Wie siehst du gemeint? Er hat mich vorhin gefragt, wenn du dich mit einem Nahrungsmittel würdest vergleichen. Wenn du gemeint würdest mit etwas vergleichen müssen, mit was? Mit was würdest du sie vergleichen? Ich vermute, dass eure Antworten recht unterschiedlich würden ausfallen, je nach Situation, nach Alter. Gehen wir mal 500 Jahre zurück. In der Zeit der Reformation, ihr habt gehört, dass ihr euch auch ein bisschen beschäftigt habt mit dem Thema Reformation. Wenn du in selber Zeit geboren worden wärst, dann hätte man dich müssen beim Priester melden, damit du getauft wirst. Sonst, wenn man dich nicht gemeldet hat beim Priester und wenn man dich nicht getauft hat, dann hast du gar nicht existiert. Du hast zwar können da auf dem Stühli sitzen und vielleicht sogar mit dem Kopf schütteln, aber es hat dich trotzdem nicht gegeben. Wenn du ein bisschen älter geworden bist und du hättest gerne einen Mann oder eine Frau, dann hast du müssen zum Priester gehen. Nur der hat dich können als Paar verheiraten. Sonst gibt's nichts. Aber auch Zwischengeburt und heiraten. Wenn du einfach nicht in die Kirche gegangen bist und wenn du der Kirche nichts gezahlt hast, keine Abgaben gemacht hast, ja bitte, also was ist denn mit dir los? Was bist denn du für einen? Ein ganz schlimmer Keib. Der Priester, der hat profitiert von der Abgabe. Er hat prozentual, hat er von den Bauern, hat er Abgaben bekommen. Wenn du einmal dann irgendwann doch gestorben bist und du bist nicht in der Kirche gewesen, dann hat dich niemand im Friedhof beerdigt. Dann wärst du vielleicht irgendwo verscharrt worden, wenn es gut geht. Vielleicht tut man dich aber auch einfach nur mit dem Abfall einfach in den Wald schmeissen. Die Macht der Priester war insgesamt sehr, sehr gross. Und die sind eng verbunden mit der Regierung, mit den Fürsten oder sonst wichtigen Leuten. Und die Kirche hat wirklich die ganze Gesellschaft bestimmt. Auch Recht und Ordnung war in der Hand von der Kirche. Kirche und Regierung, das war völlig beieinander. Weltliche Macht und Kirche, das war völlig zusammen. Nicht voneinander zu trennen. Und das ganze Leben war durchdrungen von der Kirche. Überall. Nicht nur am Sonntag. Kirche und Staat haben eine Einheit gebildet. Und man hat die Einheit Corpus Christianum genannt. Das ist eine Bezeichnung für die Auffassung der Gesellschaft, dass Kirche und Staat eben eins sind. Und zusammen sozusagen der Körper, der christliche Körper, der Körper von Christus bildet. So ist das Verständnis gewesen. Der Anfang von dieser Gesellschaftsauffassung, von dem Verständnis, geht schon ziemlich weit zurück. Nämlich ins 4. Jahrhundert nach Christus. Nämlich am 27. Februar 380 nach Christus hat der römische Kaiser Theodosius bestimmt, von jetzt an ist das Christentum Staatsreligion. Und das hat bedeutet, dass schließlich alle Staatsbürger automatisch Kirchenmitglieder geworden sind. Wenn du das nicht geworden bist, dann hast du ein Problem gehabt. Hast einfach einen Nachteil. Gewisse Stellen sind nichts für dich, wenn du nicht Kirchenmitglied bist. Die Einheit von Kirche und von Staat, vom Staat, das hat wirklich das Leben bestimmt. Mehr und mehr. Kirche und Staat sind engstens verbunden, verwoben gewesen. Und die ganze gesellschaftliche Ordnung ist von dieser Partnerschaft von Kirche und Staat auf dem aufgebaut gewesen. Der Staat hat Einfluss genommen bei kirchlichen Sachen. Der Staat hat mitbestimmt auch theologische Entwicklungen. Der Staat hat bestimmt, wer Pfarrer wird, wer Bischof wird, vor allem. Je weiter es aufgegangen ist, desto mehr hat der Staat auch seine Finger drin gehabt. Später in der Geschichte dann, ist dann auch umgekehrt gewesen. Da hat dann Kirche starken Einfluss gehabt auf den Staat. Es hat sogar einmal die Situation gegeben, wo der deutsche Kaiser abgesetzt worden ist. Vom Papst. Und der deutsche Kaiser hat müssen auf Knie, ganz dünn angelegt, im Winter, auf den Knie zum Papst auf den Berg drauf kriechen. Vor dem Tor, wo der Papst war, anklopfen und warten, bis der Papst gnädig genug Türen aufmacht und ihn wieder als König von Deutschland, als Kaiser einsetzt. Der Staat hat aber auch Kirche in dieser Zeit auch geschützt. Kirche mit Waffengewalt geschützt. Und hat ihr dadurch sozusagen einen Raum gegeben, wo sie sich können entfalten konnte. Der Staat war sozusagen wie die Polizei von der Kirche. Und unterstützt von der Kirche hat dann der Staat Leute, die anders geglaubt haben, verfolgt und ausgerottet. Und so ist es natürlich ganz klar, dass so im Laufe der Jahrhunderte wirklich alle zusammen zur Kirche gehört haben, weil das einfach hätte müssen sein, wer ein ordentlicher, Entschuldigung, ich sage jetzt mal ein bisschen anachronistisch, wer ein ordentlicher Schweizer ist oder ein ordentlicher Zürcher, der hätte müssen, ja, selbstverständlich. Kirche mit ihrer ganzen Hierarchie, mit ihrer riesigen Organisation, die über alle Länder, alle christlichen Länder geht, mit dem Papst an der Spitze, das ist eine ganze Hierarchie, die hat, ist eine gewaltige Organisation gewesen, die hat wirklich das zusammengehebt, ist mächtig gewesen, hat das Leben im Mittelalter bestimmt. Und zwar von jedem. Und die Reformatoren, wo die dann gekommen sind, so im 16. Jahrhundert, die haben einen schweren Stand gehabt. Sie haben nämlich nicht nur die Kirche gegen sich gehabt, sondern auch den Staat. Nämlich die ganze Gesellschaft gegen sich gehabt. Aber nachdem die Reformatoren dann zuerst selber zu den Verfolgten gehört haben, wo es ihnen langsam besser gegangen ist, langsam, ja, sie sicher gewesen sind, sie, die vorhin eigentlich nur gelebt haben, davon, dass es ein paar Regierungsleute gegeben hat, die die Hand über sie gehalten haben, dass ihnen nichts passiert. Wo es ihnen nachher schlussendlich besser gegangen ist, haben sie an dem System nichts geändert. Nichts geändert am grundlegenden System. Und auch der spätere Grundsatz, man hat gesagt, cuius regio, eius religio, vielleicht gehört er schon ein bisschen. Also so wie der Regierende ist, wenn der reformiert ist oder katholisch ist, so musst auch du sein. Also so wie die Regierung, so musst auch du sein in der Religion, in deinem Glauben. Auch das entspricht dem staatskirchlichen Denken. Von der Einheit Staat und Kirche. Und Täufer sind da völlig neben draussen gewesen. Und alle, die anders geglaubt haben, sind völlig neben draussen gewesen. Im Gegensatz zu den anderen Reformatoren sind Täufer, haben eine ganz andere Haltung gehabt. Eine Haltung gehabt, dass das nicht so kann sein, dass die Regierung uns den Glauben vorschreibt. Sondern der Glaube muss echt sein. Von dir. Täufer sind der Meinung gewesen, dass der Staat nicht kann, die Kirche bevormunden. Und dass ein Staatskirchentum, also das ist unmöglich. Wie soll das? Und dass das nicht mit dem Neuen Testament vereinbar ist. Und darum haben, und damit haben Täufer wirklich viel gewagt. Da hat zum Beispiel einen Mann gegeben, der heisst Balthasar Hubmeier. Der ist bei uns in Wien vor 500 Jahren hingerichtet worden. Und er hat viel geschrieben und unter anderem ein Buch oder ein Büchli. Das hat geheissen von Ketzern, zu denen hat er gehört, und ihren Verbrennern. Und das ist eigentlich einer von den wichtigsten Toleranzaufrufen gsi im ganzen Mittelalter. Er hat dazu aufgerufen, dass man die Repression, dass man das abschafft und dass es muss echt und nach Wahrheit gehen. Nicht unter Zwang. Nicht fake. Täufer sind Vorreiter gsi im Kampf für die persönliche Glaubensüberzeugung und für die Freiheit da drin. Sie sind Vorreiter gsi im Kampf für Gewissensfreiheit. Das ist das Grundanliegen gsi von ihnen. Gegenüber dem staatlich verordneten Glauben. Täufer sind echt bahnbrechend gsi. Und mit ihrem Ansatz von der Freiwilligkeit haben sie natürlich das Miteinander und ineinander von Staat, von Regierung und von Kirche, haben sie natürlich bedroht. Und dementsprechend sind sie auch... Das ist ganz klar. Der Verdienst der Täufer ist es, dass sie schon damals für eine strikte Trennung von Kirche und Staat gewesen sind. Das war revolutionär gewesen. Und es hat den Täufer auch nicht an Mut gefehlt, durch die freiwillige Glaubenstaufe das ganze System vor allen infrage zu stellen. Aber solche revolutionäre Reformen hat es natürlich nicht zum Nulltarif gegeben. Das hat richtig, richtig viel gekostet. Dafür haben sie müssen auf dem Scheiterhaufen verbrennen oder sie sind ertränkt worden. Im besten Fall haben sie können flüchten. Aber alles zurückgelassen. Gerade mit dem, was du am Körper hast. Und wisst ihr, unter den ersten Einwanderern nach Amerika, in die Vereinigten Staaten, ein Bild, wo die Situation dort abbildet, da sind ganz, ganz viele Glaubensflüchtlinge gewesen. Und auch ganz viele Täufer. Und die haben noch auf dem Schiff miteinander abgemacht. Hey, wenn wir jetzt auf den neuen Kontinent kommen, auf das achten wir wirklich, dass Kirche und Staat getrennt sind. Das war ihnen heilig. Und noch heute lautet der erste Zusatz der US-amerikanischen Verfassung, ich zitiere euch, der Staat darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion zum Gegenstand hat. Oder die freie Religionsausübung verbietet. Darum gibt es in den Vereinigten Staaten, in Amerika, gibt's nur freie Kirche. Täufer haben geglaubt, dass die traditionellen Kirche, sei das jetzt die katholische Kirche oder die reformierte oder lutherische Kirche, dass das nicht einfach gemeint sein kann. Warum nicht? Weil nämlich Gläubige und Nichtgläubige, auch Ungläubige, Gemeindeglieder sind. So kann es ja nicht funktionieren, gemeinsam das zu leben, was das Neue Testament sagt, wenn es nicht wirklich echt, wenn es nicht aus dem Herzen kommt, aus echtem Glauben. Es geht nur, aus dieser Meinung sind sie gewesen, als echte Christen. Und in einer echten Gemeinde, die da nicht verwässert ist. Nur wenn die Leute, die Gemeinde bilden, auch wirklich nach dem Neuen Testament wollen leben, wenn sie wirklich, die Leute wirklich Jünger von Jesus sind. Die frühen Reformatoren und ihre Freunde, das ist eine ganz interessante Geschichte. Da im Kanton Zürich, da in Zürich hat das richtig angefangen. 1525. Das sind Freunde gsi vom Huldrych Zwingli. Mit Namen, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Konrad Grebel. Oder Felix Manz. Die haben abgelehnt, dass man einfach ja, dass man einfach weiter so eine Jedermannskirche hat. Und dass man sagt, das ist es. Sondern ihnen war wichtig, dass nicht einfach jeder Christ genannt wird, auch wenn es gar nicht ist, und man sich eigentlich etwas vormacht, sondern dass es echt ist. Die entscheidende Frage für die Täufer war, wer gehört zur Kirche und wer nicht. Und das kann nicht nach, das ist ihre Überzeugung, das kann nicht nach politischem Maßstab gehen, sondern es müssen geistliche Maßstab sein. Da muss es um den persönlichen Glauben gehen. Und die Täufer haben es abgelehnt, dass die protestantischen Herrscher einfach dekretieren, alle Kinder müssen spätestens nach einem Monat, im Normalfall nach einer Woche, tauft sie. Und wer das nicht hätte wollen, der ist verfolgt worden. Aber das ist für Täufer schlicht undenkbar gewesen. Und mit dem Neuen Testament nicht vereinbar. Das hat sich gebissen. Gewissensfreiheit, die Glaubensfrage, das ist ein Grundanliegen gewesen für Täufer. Wissen Sie, das Menschenrecht von der Religionsfreiheit ist erst 1948, also erst vor 70 Jahren, überhaupt festgeschrieben worden. Das ist noch ein relativ junges Kind. Erst 1948 festgeschrieben worden als Teil der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, so heisst das. Aber sogar heute ist das noch längst nicht in allen Ländern unterschrieben. Es sind zwei Elemente, die das Gemeindeverständnis der Täufer ausgemacht haben. Nämlich erstens die Freiwilligkeit in der Glaubensentscheidung. Nur der wird getauft, wo die Taufe persönlich will. Selber persönlich will. Und ein klares Zeugnis ableitet, dass er zu Jesus Christus umgekehrt ist. Und dass er ein neues Leben mit ihm will führen. Und das Leben, das auch vorbildliche Leben, das die Täufer geführt haben, das ist sogar bei ihren Finden unbestritten gewesen. Das hat alle Leute beeindruckt. Die Gemeinde soll nur aus Leuten gebildet sein, die freiwillig dazu gehören. Die sich freiwillig haben taufen lassen. Als Zeugnis davon, dass sie an Jesus Christus glauben. Und darum haben sie Glaubenstaufe eingeführt. Übrigens, nicht die Erwachsenentaufe. Tun wir das super unterscheiden. Nicht Erwachsenentaufe, sondern Glaubenstaufe. Weil es auf den Glauben drauf ankommt. Du kannst auch als Teenager kannst du an Jesus Christus glauben und sagen, ich möchte zu ihm gehören und das in der Taufe ausdrücken. Und das Zweite, was der Täufer sehr wichtig war, ist, Glaubensbekenntnis und auch die Organisationsform der Kirche muss sich an der Bibel, am Neuen Testament orientieren. Und die Täufer haben darum ein Zweiklassen-Christentum abgelehnt, wo oben Priester sind und unten sind Gottesdienstbesucher, die gefälligst schweigen haben. Sondern auch jeder in der Gemeinde ist einer, der Gott gehört. Einer, der sich für Gott einsetzt. Der für in sich eingibt. Keine Hierarchie. Kein Papst. Sondern, man hat damals gesagt, zum Teil auch heute noch, das allgemeine Priestertum. Gemeint war, dass jeder im Dienst von Gott steht. Jeder sozusagen ein Priester von Gott ist. Und schon die ersten Täufer haben sich Brüder und Schwestern genannt. Und sie hat damit eigentlich gesagt, was schon Jesus gesagt hat, wir sind alle gleich. Und das war ein völlig neues Bild von der Gemeinde. Das ist ein freikirchliches Gemeindeverständnis. Und das war der grösste Beitrag der Täufer, dem sogenannten dritten Flügel der Reformation. Der erste Flügel der Reformation nennt man die lutherischen Kirchen. Der zweite Flügel der Reformation sind die reformierten Kirchen. Also Zwingli und Calvin und alle, die von dort ausgegangen sind. Und der dritte Flügel der Reformation, das sind eben Täufer. Sozusagen der radikalste Flügel der Reformation. Das Ziel der Täufer war eben nicht nur einfach eine Reform der bestehenden Kirche, sondern eine völlig neue Kirche auf der Grundlage vom Neuen Testament. Gemeinschaft von bekehrten Christen. Und darum sind sie jahrhundertelang verfolgt und unter Repressionen gestanden in ganz Europa. Und darum eben auch die Flucht zum Teil nach Amerika oder nach Russland, nach Holland auch. Das war der freiste Staat damals in Europa. Jetzt das Gemeindebild vom Neuen Testament, wo der Täufer so wertvoll war. Wie sieht denn das Bild eigentlich aus? Was für Bilder gibt's, und da möchte ich euch gerne fragen, was für Bilder gibt's im Neuen Testament für die Gemeinde? Was fällt euch da so ein? Bilder im Neuen Testament für die Gemeinde. Vergleich. Für die Gemeinde. Bitte. In der Apostelgeschichte können wir das sehen, ja. Aber jetzt Bilder, Vergleich für die Gemeinde. Körper, danke. Brut, geht doppelt. Wie ist der Kreben? Ein Bau, ja. Immer wenn ich das frage, bleibt das häufigste Bild meistens unerwähnt. Das fällt normalerweise niemandem ein. Das Bild, das am allerhäufigsten vorkommt. Wisst ihr, was das ist? Das ist zusammen mit dem Bau. Ja? Nein, Familie. Familie. Wenn von Gott geredet wird, wird der Vater genannt. Da sind wir bei der Familie. Wenn man von anderen Christen redet, dann redet man von Brüdern und Schwestern. Wir sind bei der Familie. Wenn man von älteren Christen redet, im Neuen Testament, dann reden sie von Vater oder Mutter. Alles Familienbegriff. Und wo einmal Jesus darauf aufmerksam gemacht worden ist, hey, boah, die Leute haben nicht können reinkommen und ihn rausholen und sagen, also seine Verwandten haben nicht können reinkommen, weil es so bumm voll war rund um Jesus. Da sagt dann, hey, deine Mutter und deine Brüder sind da. Und dann sagt Jesus, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und dann wies er mit der Hand auf seine Jünger und sagte, das hier ist meine Mutter. Und das sind meine Brüder. Die, die das Wort Gottes hören und befolgen. Also mit anderen Worten, indem wir also das Wort von Jesus hören und umkehren zu einem neuen Leben, zu einem Leben unter Gottes Führung, schafft Gottes Wort in uns ein neues Leben, etwas ganz Neues in uns. Schafft Gottes Wort in uns eine neue Geburt, ein neues Leben. Und so kommen wir in die Familie von Gott rein. Familienglied von Gott sein ist nur durch eine neue Geburt möglich. Genauso wie man ja nur durch eine Geburt in die Familie hineinkommt. Und genauso ist es mit der Familie von Gott. Du kannst nur durch eine neue Geburt in die Familie hinein. Und dort nennt Jesus die, die in dieser Familie sind, meine Brüder und Schwestern. Das musst du mal geben. Für dich. Meine Brüder, meine Schwestern. Familie ist also das häufigste Bild für die Gemeinde. Was ist eigentlich das Ziel von einer Familie? Was würdet ihr sagen? Für was gibt es Familie? Okay. Nicht alleine sein. Weiter. Dass man hilft, ja. Vermehrung, jawohl. Erziehung und so weiter. Sehr gut, genau. Ich fange beim ersten an, bei der Vermehrung. Das Kind entsteht, für das gibt es Familie. Das Kind gross wird, ja, sonst würden wir aussterben, wir Schweizer. Also, es ist sehr wichtig. Dazu gibt es Familie. Damit das Leben weitergeht. Und das Zweite, um in der Beziehung gemeinsam das Leben zu meistern. Wir sind drum Familie, um miteinander einander zu helfen, das Leben zu meistern. Um das geht's. Und das klingt durch die Liebe voneinander. Wenn in der Familie keine Liebe ist, dann funktioniert das Ziel nicht. Das ist das Entscheidende. Das klingt, das Leben meistern lernen, durch die Liebe. Paulus hat Folgendes geschrieben. Was allerdings die geschwisterliche Liebe betrifft, muss man euch nicht extra schreiben. Denn Gott selbst hat euch schon gelehrt, einander zu lieben. Super. Liebe, die ist gerade dann besonders gefragt, wenn man versagt. Wenn es Barmherzigkeit braucht. Und darum hat der Petrus gesagt, schließlich sage ich euch allen, haltet in derselben Gesinnung zusammen. Habt Mitgefühl füreinander. Und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe. Seid barmherzig und demütig. Und trotzdem, obwohl wir barmherzig sind, ist es wichtig, gerade in einer Familie, dass wir einander die Wahrheit sagen. Das ist unsere Chance. Dass wir nicht blind durch die Welt gehen. Dass uns jemand die Wahrheit sagt und uns trotzdem lieb hat. Trotzdem. Dass eben Wahrheit und Liebe zusammenkommt. Das ist ja selten genug. Nur kritisieren, das ist zu leicht und zu billig. Dass Wahrheit und Liebe zusammenkommt, das ist das Eigentliche. Paulus sagt das so. Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Wir sind doch als Glieder miteinander verbunden. Die Wahrheit sage ich in Liebe. In Liebe, die auch bereit ist, das Leben für den anderen einzusetzen. Eine Liebe, die der andere, wo nicht nur theoretisch ist, sondern auch spürbar. Wo nicht nur Worte sind. Von dem redet das Neue Testament ganz viel. Zum Beispiel der Johannes da. Die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir bereit sein, das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Daran wird es erkannt, dass wir unser Leben investieren, dass es uns etwas kostet. Und darin sollen wir als Kind von Gott, Nachahmer von Gott werden und sein. Paulus bringt das so super klar auf den Punkt. Werdet also Nachahmer Gottes, sagt er. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Macht's ihm nah. Und lasst euer Verhalten von der Liebe bestimmen. So wie auch Christus seine Liebe bewiesen hat, als er sein Leben für uns hingab. Das heißt also, in Beziehung gemeinsames Leben zu meistern, wie in einer Familie. Dazu ist Familie von Gott da. Dass wir einander helfen, das Leben zu meistern. Für das gibt es gemeint. Das Leben zu meistern, indem wir Liebe und Wahrheit zusammenbringen. Indem wir Gott nachahmen. Und unser Leben füreinander einsetzen. Darum geht's in der FEG Embrach. Eigentlich. Ich fasse es zusammen. Das erste Bild. Ganz knackig heisst es. Oh, ich habe vergessen zu drucken. Das war die Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Und jetzt, wie es der Paulus sagt in Epheser 2, Vers 19. So seid ihr also keine Fremden mehr. Oder geduldete Ausländer. Und jetzt müsst ihr wissen, das Wort, das da verwendet wird im Griechischen, das ist das Wort, das wir brauchen für Asylanten, für Flüchtlinge. Der Paulus schreibt also da, ihr seid nicht mehr Asylanten, sondern ihr seid da die Heime. Ihr seid nicht Besucher. Ihr gehört mit dazu. Du hast einen entscheidenden Platz in deiner Gemeinde. Wenn du nicht da bist, dann fehlst du genauso, wie wenn deine Mutter nicht die Heime ist. Sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Einige übersetzen, seid Gottes Hausgenossen. Das heisst eigentlich, ihr seid Familie von Gott. Und das ist, wie gesagt, im Neuen Testament also das häufigste Bild. Und gerade im Anschluss da kommt das nächste Bild, wo zwei von euch schon erwähnt haben. Und da sagt der Paulus, denn ihr seid, das ist gerade der nächste Vers, gerade Fortsetzung, denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und die Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er, dieser Bau, auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Baustein in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Also das Fundament ist Gottes Wort. Und die Wiedergeborenen, du und ich, hoffentlich, sind da fest eingefügt. So wie ein Stein ineinander rein. Und wir tragen einander und gehören total fest zusammen. Durch Jesus Christus halten wir zusammen und werden wir zusammengehebt. Und so wächst der Tempel, wird immer grösser und immer schöner, hoffentlich. Und es ist ein heiliger Tempel. Warum? Weil Gott selber dort drin wohnt, weil Gott selber da ist. Durch seinen Heiligen Geist. Und darum, seit dem Neuen Testament, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und ein bisschen später, wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, und dann wird das Alte Testament zitiert. Ich werde in ihnen wohnen, das sagt Gott im Alten Testament. Und unter ihnen sein. Ich bin dann ihr Gott und sie sind mein Volk. Was meint ihr, was ist der Zweck von einem Tempel? Warum haben die Leute Tempel gebaut? Ich glaube, es ist einfach darum gegangen, die Leute wollten Gott ehren. Haben wollen sozusagen mit diesen Tempel zeigen, wie grossartig, wie herrlich, dass der Gott ist, für den der Tempel ist. Ich weiss nicht, ob ihr mal in Athen gewesen sind. Und vielleicht einmal dann aufgepilgert sind zu der Akropolis. Wo ich das letzte Mal dort gewesen bin, auch beim vorletzten Mal. Jedes Mal, wenn ich sehe, wenn ich mit den Leuten so aufgegangen bin, und das ist gross, ist riesig, du laufst so darauf. Und die Reaktion ist praktisch immer die gleiche gewesen. Wow! Oh, Entschuldigung. Habe ich nicht mehr verschrieben. Praktisch immer. Das ist die klassische Reaktion. Genau gleich. Das ist riesig. Also das ist jetzt mal nicht keine Ruine. Viel grösser als ich. Du stehst einfach davor. Wow! Genau gleich war es übrigens auch beim jüdischen Tempel gewesen, zur Zeit von Jesus. Der war riesig gewesen. Du bist da vielleicht so ein Menschli da gewesen. Da, ist da. Das war riesig gewesen. Nach Jerusalem hast du müssen darauf gehen. Jerusalem ist auf 800 Meter. Also dort schneit es in Jerusalem. Und du gehst rauf und du hast den Tempelbezirk gesehen. Riesig gewesen. Und du hast den Tempel goldig glitzern gesehen. Boah, die Leute haben gesagt, boah. Und auch bei den heidnischen Tempeln ist das so. Das ist ein Sikh-Tempel, der Golgi-Tempel von Amritsar. Das ist darum gegangen, eigentlich zu zeigen, wie grossartig, das wollen die Sikhs eigentlich ausdrücken, wie grossartig Gott, ihren Gott ist. Tempel hat man gebaut, um Gott zu ehren. Tempel hat man gebaut, um zu zeigen, wie grossartig, wie herrlich Gott ist. Und wisst ihr was? Jetzt überlegt euch mal. Wenn die Gemeinde der Tempel ist von Gott, was sagt das? Gemeinde bildet etwas ab von dem, wie grossartig Gott ist. Wie herrlich Gott ist. Was Gott schafft, was kein Mensch schafft. In unserer Welt geht alles auseinander. Zentrifugalkräfte, sagt man, sind gross. Also, die Leute vertragen einander nicht. Und in einer Gemeinde kommen die Leute zusammen, die sonst nie zusammenkommen würden. Da gibt's Leute, die sind reich. Da gibt's in meiner Gemeinde auch Leute, die sind Kloscharen gsi. Leute, die sonst nie zusammenkommen. Da gibt's vielleicht Flüchtlinge. Und da gibt's andere Leute, die sind eigentlich Rassisten gsi. Und sitzen jetzt zusammen, nebeneinander. Gott bringt Sachen zusammen, die sonst nie zusammenkommen. Das schafft nur Gott. Und Gemeinde ist so ein Tempel, der sichtbar macht, was nur Gott schafft. Ich fasse das so zusammen. Der Zweck vom Tempel, Gott ehren. Ich sage nämlich den Wow-Effekt. Und um was geht's? Was lesen wir, was können wir daraus rausnehmen? Zusammenheben und aufbauen. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein drittes kleines Bild noch mitgeben. Es ist eh schon genannt worden. Brut und Brütigam. Um was geht's? Was ist das Ziel von einer Brut und von einem Brütigam? Ja, logisch. Heiraten. Mein Sohn heiratet in ein paar Wochen. Mein jüngerer Sohn. Heiraten und sie wartet darauf auf den 17. März. Zusammenkommen, Vereinigung. Wisst ihr, genau das war es auch für die ersten Christen. Die erste Christen hat beschäftigt und für sie war entscheidend wichtig. Wir gehen auf eine Hochzeit zu. Wir warten auf Jesus. Das war das, was sie frisch gemacht hat, was sie fröhlich gemacht hat, was sie begeistert hat. Jesus kommt. Aber wenn es mal schwierig war, das hat sie zuversichtlich gemacht. Das hat ihnen Saft gegeben. Und sie haben gewusst, es kommt ein Hochzeitsfest und wir werden mit Jesus Christus zusammen sein, für immer. Und es wird grossartig sein. Im letzten Buch von der Bibel. Wir wollen uns freuen und jubeln. Und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt, denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Von Gott geschenkt. Dann befahl mir der Engel, schreibe, Johannes schrieb jetzt, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und da fügt er hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Und auch der Paulus zeigt uns genau das gleiche Bild, auch von der Brut. Und er sagt, denn er, gemeint ist Christus, wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Die ersten Christen haben sich wirklich als Brut gesehen. Für sie ist die Erwartung vom Brütigam zentral wichtig gewesen. Das war kein Randthema gewesen. Das Kommen von Jesus war kein Randthema gewesen, sondern zentral. Jesus kommt wieder. Und wir wollen als Brut für ihn bereit sein. Und auf sein Kommen hinleben. Voller Erwartung. Und was ergibt sich daraus? Es ergibt sich eben daraus, dass wir, sowohl Brut wie Brütigam, einander warten. Nicht könnt, fast nicht aushalten, auf dem Moment hin. Einander zu sehen. Jesus mal zu sehen. Wow! Das wird sein. Ich sage dir eins. Das wird dein grösster Tag sein. Es ist ein grossartiger Tag gewesen, Priska zu heiraten. Und ich werde das nie vergessen. 1989. September, 23. Aber es gibt noch einen grösseren Tag. Wenn du dann einmal Jesus siehst, du wirst nicht über mich ja sagen können. wie ich am 23. September gesagt habe. Du wirst baff sein. Erwartung und sich einsetzen in der Erwartung, das ist eigentlich, was sich daraus ergibt. Hinleben darauf. Der Jakobus hat gesagt, wartet auf das Wiederkommen des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet und sich ihretwegen geduldet und sich einsetzt. Und darauf hinlebt. Sich bereit machen, sich vorbereiten. Und meine letzte Bibelstelle, die ich euch lese und dann auch am Schluss, zum Schluss sagen wird, vorlesen. Nochmal. Der Paulus schreibt es so. Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch weiterführen und an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, vollenden wird. Dann wirst du, auch egal wie du heißest, du wirst sein, es wird ein Hammer sein. Wenn man dich dann anschaut, es wird ein Hammer sein. Und ich bete auch darum, dass eure Liebe immer reicher an Verständnis und Einsicht wird. Dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadeliges Leben führen. Bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also, das sind drei starke, für mich ganz starke Bilder von der Gemeinde. Und da sehen wir es nochmal im Zusammenhang. Drei starke Bilder von der Gemeinde. Gemeinde, wie es Jesus sieht. Wie Jesus Gemeinde sieht. Die Bilder, die haben die erste Gemeinde inspiriert. Auch wenn sie Nachteile davon hatten, dass sie Christen waren. Auch wenn sie verfolgt worden sind. Die Bilder haben die erste Christen inspiriert. Und die Bilder haben auch Täufer inspiriert. Und ich frage dich zum Schluss. Und du? Und dich? Wie geht es dir damit? Die Anfangsfrage war, was ist für dich gemeint? Wie siehst du gemeint? Wenn du sie würdest vergleichen mit etwas gemeint, womit würdest du sie vergleichen? Was würdest du gern neu entdecken? Vielleicht gerade von diesen Sachen, die wir da, von diesen Bildern, die wir jetzt angeschaut haben. Was möchtest du selber gern neu erleben? Und jetzt ist eine Zeit einfach von der Stille. Und ich aufhöre reden. Und die Zeit ist für dich zum Reden mit Gott. Wo du selber kannst überlegen und deine Antwort Gott geben. Selber kannst Gott sagen, was du dir wünschst. Was du gern neu willst erleben. Wo du gern willst neue Schritte machen. Okay?